Wir machen einen Sprung zu einem wirklich aufregenden Kapitel unserer Stadtgeschichte. Und wer sich richtig gruseln will, lese in Ihrem Buch die Seiten 133 bis 153. Da geht es um das neue Wiesbaden des Architekten Ernst May, der sich mit dem Bau von Trabantenstädten einen Namen gemacht hatte. Behälterarchitektur wurde das genannt. Er hatte Sanierungspläne für das historische Fünfeck. Worum ging es dabei genau?
Ja, er war von der Stadt beauftragt mit einer Gesamtentwicklungsplanung für die nächsten, damals gesehen, nächsten 20 Jahre. Das war im Jahr 1962, also bis in die 80er Jahre. Und er hat da nun versucht, aus dieser, aus seiner Sicht, alten Stadt eine moderne zu machen und entsprach damit durchaus ja den Überlegungen des damaligen Magistrats. Also moderne Stadt hieß eben möglichst viel neu bauen, möglichst in dem Stil der damaligen Trabantenstädte und möglichst autogerecht. Und aus diesen Überlegungen heraus ist dann eben entstanden sein Vorschlag, die City Ost abzureißen, was wir heute City Ost nennen, abzureißen oder die City Ost dann dort zu errichten, nämlich das Villenviertel östlich der Mainzer Straße und östlich der Wilhelmstraße und südlich der Sonnenberger Straße, also praktisch den Hang nach Bierstadt hoch, den total neu zu bebauen mit Hochhäusern und Bürobauten. Und das Bergkirchenviertel abzureißen, und zwar total abzureißen, nur die Bergkirche sollte stehen bleiben, bis einschließlich dieses Gebietes um die Feldstraße, also bis einschließlich auch des Gebietes zum alten Friedhof und in der Röderstraße, neu zu bebauen mit Wohnen in dem Fall, durchaus Wohnen, Hochhäusern, aber auch zu einem großen Teil. Also das, was er in Klarental, für das er auch geplant hat, entwickelt hatte, im Grunde auf die Innenstadt zu übertragen und für dieses, auf dieses Viertel.
In unserem Bergkirchenviertel hätten, wenn es nach seinen Plänen gegangen wäre, jetzt Hochhäuser gegeben, wie in Klarental. Ja. Muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen.
Das war die Idee. Und ohnehin hatte er dann Pläne für die engere Innenstadt, also für das Schiffchen, das sollte eigentlich alles abgerissen werden, um dort Parkraum zu schaffen für die Innenstadt, Geschäftsleute, also praktisch ein doppeltes Parkhaus sozusagen sollte sich da zwischen Grabenstraße und Wagemannstraße entwickeln oder sollte da gebaut werden anstelle der Häuser, die dort sind. Und damit die letzten alten, wirklich alten Gebäude, die wir in der Stadt haben, sollten verschwinden. Und das sollte dann sozusagen unter dem Thema autogerecht neu bebaut werden. Und ohnehin gab es dazu eine Verkehrsplanung, die vorsah, insbesondere mit zwei Innenstadt-Trabanten-Straßen, eine große neue Erschließungskonzeption für die Autos zu realisieren, die dann schließlich mündete, auch mit der Brücke über den Kurpark, um dann den Anschluss an die Sonnenberger Straße zu finden. Und schließlich hatte er dann auch noch als Idee vorgegeben, einen Totalabriss eines Straßenblocks in der südlichen Innenstadt, also an der Oranienstraße, den Block, der dort sozusagen zwischen Oranienstraße und Karlsstraße sich hinzieht, den total abzureißen. Und dieses sollte dann neu bebaut werden, auch mit einem Hochhaus als Muster, wie man eigentlich nach seiner Meinung die ganze restliche Innenstadt umbauen sollte, die aber in den nächsten 20 Jahren vielleicht noch nicht abgerissen werden konnte.
So nach dem Motto: praktisch, quadratisch gut.
Ja, es ging einfach darum, alles das neu zu bebauen, was historistisch war.
Der ganze dekorative Krempel muss weg.
Der ganze dekorative Krempel muss weg, ja.
Und dann hatte er auch die Vorstellung, vom Geisberg aus eine Autobahn zu bauen oder einen Zubringer oder jedenfalls eine Straße oder Hochstraße zur Adolfsallee bis hin nach Biebrich.
Ja, man muss sich vorstellen, in der Tat, eine der Entlastungsstraßen war eben die Entlastungsstraße West. Das war diese Linie vom Geisberg oder gedacht wohl sicher eigentlich sozusagen aus der Innenstadt heraus über die Biebricher Allee, kreuzungsfrei anzubinden an die Adolfsallee auszubauen als Autobahnzubringer sozusagen und dann in einem Versatz auf die Schwalbacher Straße zu kommen und die entsprechend auszubauen, so wie das ja dann auch geschehen ist am Anfang. Und dann über die Kulinstraße, über die Hochstraße, die wir ja zwischenzeitlich auch dort hatten, die war schon ein Teil dann der Verwirklichung dieses Planes, über diese Hochstraße eben dann durch die Heidenmauer hindurch zu brechen, noch mit einem weiteren Durchbruch, um dann eben in der Saalgasse, die natürlich verbreitert werden sollten, und den Geisberg hoch, der auch vierspurig am Anfang jedenfalls werden sollte. Das war eine dieser Innenstadt, ja, Tangenten, wie man das genannt hat, eigentlich Sekanten, wenn man in dieser Begriffssprache bleiben will, aber damals hieß das die Innenstadt-Tangente West und es gab eben die Innenstadt-Tangente Ost. Das wäre die Verlängerung der Mainzer Straße gewesen, diese vierspurig, auch im inneren Bereich und dann letztlich über die Stolpenstraße zum hinteren Kurpark und über den dann die berüchtigte Kurparkbrücke und dann in die Sonnenberger Straße. Da verlor sich das und war eigentlich eine aus heutiger Sicht ziemlich absurde Idee.
Ja, also wenn man das hört, dann kann man doch nur sagen, das ist ja irre. Wie kommt denn jemand auf diese Idee? Und das andere ist, was aber auch sehr gruselig ist, dass diese Pläne von Herrn May von der Stadtverordnetenversammlung Anfang der 60er Jahre gut geheißen wurden.
Ja, das war halt die Idee der Stadtentwicklung. Die Stadtverordnetenversammlung hat das im Grundsatz gebilligt. Sie hat insbesondere dieses Verkehrssystem sogar ausdrücklich beschlossen, ausdrücklich mit dem Wunsch, es möglichst bald zu verwirklichen. Deswegen wurde ja eben auch schon am Michelsberg sozusagen angefangen mit der Hochstraße.
Ja, also Sie haben diese Zeiten ja miterlebt. Wie kam das denn bei Ihnen an und haben Sie eine Erklärung dafür, dass die alle dem Herrn May gefolgt sind?
Naja, man muss einfach wissen, die offizielle in den Universitäten und technischen Hochschulen, die sich mit Städtebau befassten, verbreitete Architektenlehre war ja, basierte ja auf der sogenannten Charta von Athen, also auf einer Stadtidee, wo viele berühmte Architekten, darunter auch der Herr May, gemeinsam festgelegt haben, wie eigentlich eine künftige moderne Stadt auszusehen hatte. Nämlich insbesondere funktional in getrennte Bereiche zerschnitten. Das heißt, irgendwo reines Geschäftswesen, wo eben möglichst nicht gewohnt wird, und rund um den Kern herum Trabanten, Siedlungen, in denen eben gewohnt wurde und an dritter Stelle möglicherweise Freizeitbereiche und dazwischen eben autogerechtes Verkehrswesen. Und diese Grundidee, die hat er nun dann auch in seinen Plänen für die Stadt Wiesbaden realisieren wollen. Er hat ja durchaus für die Stadtrandbereiche, Klarental ist ein Beispiel, Schelmgraden auch oder auch andere, also durchaus Siedlungen entwickelt, die ich auch damals gar nicht für problematisch gehalten habe, denn wir hatten ja Wohnungsnot, das gab es ja nun wirklich auch, als ich damals so nach Wiesbaden kam. Aber das war eben das allgemeine Bewusstsein der Fachleute, wie eine moderne Stadt auszusehen hatte. Und dann kam nur noch dazu die Verachtung für alles, was im 19. Jahrhundert war. Das war ja gerade erst hinter uns und insofern konnte man das noch wirklich sich damit kritisch auseinandersetzen. Ja. Und das prägte dann eben auch die Kommunalpolitik.
Und das war jetzt mal ein guter Punkt, dass in Wiesbaden alles so lang dauert, denn die Pläne waren beschlossen, die Mayschen Pläne, aber sie wurden noch nicht realisiert bis auf diese Brücke. Und dann kamen die Jusos.
Ja, Und bis dahin war ich persönlich, ich war damals, also nach dem Studium nachher und nach dem Referendariat dann Finanzbeamter geworden. Ich hatte eigentlich auch mit dieser ganzen Materie eigentlich nichts zu tun. Und bin eigentlich wie die anderen Jusos auch damals, wir sind eigentlich wach geworden dadurch, dass nun plötzlich der Teil City Ost, also die Beseitigung dieser Villen und die Beseitigung des Wohngebietes dort, der wurde begonnen durch Spekulanten, durch Leute, die darauf setzten, dass sich das nun realisieren ließ. Die kauften eben diese Häuser auf und versuchten sie relativ rasch von Mietern zu befreien, um sie dann alle abzureißen und eben dort neue Bürohochhäuser zu bauen.
Und dann gab es diese Power Group, die bestand aus Ihnen und Achim Exner, unserem früheren Oberbürgermeister, beziehungsweise damals war ja das noch nicht.
Der war damals auch Student.
Der war noch Student.
Der war noch Student.
Der war noch nicht mal Sozialdezernent.
Das kam alles später. Ja. Und als Dritten, den man nennen muss, der Michael von Poser, der also damals auch einer unserer Sprecher war, von dem ich auch überhaupt erst wirklich persönlich auch, wir waren befreundet, er ist der Trauzeuge bei meiner Hochzeit gewesen, von ihm eigentlich den Blick gelernt habe, dass Architektur und das Gebaute in einer Stadt auch tatsächlich und die Ästhetik in einer Stadt tatsächlich auch einen wesentlichen sozialen Faktor und eine wesentliche soziale Folgen hat. Das habe ich eigentlich erst über die Diskussion mit ihm gelernt und das hat er ja auch Zeit seines Lebens dann im Stadtparlament vertreten, auch als er schon längst nicht mehr bei den Jusos war. Aber das war so seine Botschaft und die halte ich nach wie vor für richtig. Ja.
Und Sie waren also die rebellischen drei und haben gesagt, so geht das nicht.
So geht das nicht. Wobei ich hier wirklich hier noch Wert drauf lege, weil es ja auch noch viele gibt, die da noch leben. Wir waren nur die Spitze sozusagen. Das heißt, die Jusos, es gab natürlich viel mehr Jusos. Klar. Damals waren viele junge Leute bei den Jusos.
Klar, aber Sie waren die Meinungsführer.
Wir waren, ja, das kann man so sagen. Ja. Ja, das ist sicher so. Jeder hatte da so seine gewisse Rolle. Der Achim Exner ist ja toller Typ, sozusagen Kontakt mit normalen Menschen aufzunehmen und denen irgendwas überzubringen. Das ist seine große Begabung, die ich auch immer bewundert habe. Und der Michael von Poser war eben sozusagen der große Theoretiker der Ästhetik im Städtebau. Und ich war halt damals nun schon Jurist halt und auch in meinen Anfängen als Beamter im Jura und hatte nun natürlich eben gelernt zu gucken, wie die Mechanismen in unserem Rechtsstaat tatsächlich sind, wenn man etwas verändern will. Und war auch von den dreien der Erste, der im Stadtparlament war. Und so kam mir dann praktisch die Rolle zu, unsere Ideen dort zu vertreten. Und das habe ich auch gemacht. Ja.
Und wann war der Kipppunkt, dass sich dann eine breitere Öffentlichkeit für das Thema interessiert hat? Kam das mit den Spekulanten aus
Das kam
Frankfurt?
Mit den Spekulanten eigentlich. Es kam, da lernten die Leute überhaupt erst, was schon beschlossen war als Linie. Dass nämlich das alles, wie der Lausauer sagen würde, altes Gelärsch war, was weg musste. Für die Wiesbadener war ja das war ja eigentlich ein schönes Wohngebiet. Und es gab eigentlich gar keinen Grund, so ohne weiteres zu sagen, das muss alles weg. Und die Art, wie die Spekulanten dort auch aufgetreten sind, die also zum Teil die Häuser über das Wochenende haben abgerissen, ohne Genehmigung. Also, und jedenfalls sich bemühten, die Mieter dadurch loszuwerden, dass sie eben die Dächer öffneten oder auch mit Kapellen, die bespielen ließen oder so. Also es war richtig schlimme Geschichten, die dann also in die Zeitungen drangen und wo nun plötzlich klar wurde, das sind die Spekulanten und die zerstören dort die Stadt. Und also bis dann ich auch drauf kam, dass das aber sie nur das machten, was eigentlich die Stadtväter und Stadtmütter ja beschlossen hatten, was geschehen soll. Die hatten sich natürlich nicht so vorgestellt, als sie das beschlossen hatten, dass es dann in dieser Form geschieht. Aber dass es so geschehen sollte, das war ja nun das, was ihnen eben der Herr May vorgeschlagen hatte. Und dann haben wir eben in der SPD versucht oder auch erfolgreicher dafür geworben, dass diese Art Politik sich ändert.
Und diese Methoden, die von den Spekulanten angewendet wurden, bezog sich jetzt auf City Ost oder auf andere Viertel auch noch?
Nein, also in der Form war das damals die City Ost, die da so, und eigentlich waren es waren gar nicht so viele Häuser, eine Reihe von Häusern, insbesondere in der Viktoriastraße, ja, die das war so der erste Angriffspunkt sozusagen.
Also Nerotal blieb unbeschadet, weil da ja keine Tangente durch sollte.
Keine Tangente durch sollte und das war eben auch, weil auch das Nerotal nicht als insofern für die Spekulanten uninteressant war, weil das ja nicht vorgesehen war, um anstelle der jetzt dort vorhandenen Villen Bürohochhäuser zu bauen. Also es gab nicht diesen ökonomischen Anreiz und deswegen war da natürlich in dieser Richtung nichts los.
Und Sie haben es also geschafft, mit Unterstützung vielleicht noch von der Öffentlichkeit, die aufgeweckt war und diese Bürgerinitiative Wiesbaden-Ost gegründet hatte, Achim Exner, waren Sie auch dabei bei der Hausbesetzung?
Ich war auch bei der Hausbesetzung
also
dabei.
Also Sie haben ein Haus besetzt?
Wir haben unter anderem ein Haus besetzt.
Waren Sie die ersten Hausbesetzer, die es überhaupt gegeben hat in der Republik?
Nicht in der Republik, das wäre nicht richtig. Die ersten gab es, glaube ich, in Frankfurt. Aber wir waren schon auch früh dran. Und ich war auch selber, ich habe dort nicht übernachtet. Insofern kann ich diesen Ruhm so richtig Hausbesetzer, das ist jetzt, war ich, aber immerhin, ich war auch dabei. Und ich habe auch mit der Polizei dann da verhandelt. Und also in diesem Sinne, die Interessen derer vertreten, die da die Hausbesetzer darstellten. Ja. Aber das waren auch andere, es waren insbesondere Leute auch von der City-Ost-Bewegung, das Ehepaar Varesco zum Beispiel, die sind mir noch so in Erinnerung, also die dann dort das Haus besetzt haben. Aber wir haben von vornherein, anders als das in Frankfurt zum Teil war, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen da nicht wochenlang bleiben, sondern wir besetzen das jetzt, wo es abgerissen werden soll. Das war ja eine Villa in der Parkstraße, die abgerissen werden sollte ohne Not und ohne eben auch auf diese Spekulation eben hin. Wir bleiben da eine Nacht oder vielleicht auch zwei Nächte, aber jedenfalls eine begrenzte Zeit, nicht auf Dauer. Wir wollen nur der Öffentlichkeit zeigen, was hier los ist in der Stadt. Und was nun eigentlich passieren soll, wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Und das hat dann, waren auch die Medien, die Stadtmedien, damals hatten wir noch zwei Zeitungen hier in der Stadt, die waren auch auf unserer Seite, kann man sagen. Und eigentlich auch der Hessische Rundfunk hat positiv über diese Aktion berichtet. Also da haben wir dann eben auch die Öffentlichkeit für uns gewonnen und insbesondere eben aber die Mehrheit in der SPD, die damals hier die bestimmende Partei in der Stadt war. Und da ging es also dann darum, dort die Mehrheit zu bilden. Und es gab einen denkwürdigen Unterbezirksparteitag 1971 dann, der also dann, damals war die SPD auch noch große, große Partei, der also dann mit großen Mehrheiten die Linie der Jusos beschlossen hat. Wir hatten, weil wir nicht nur dagegen waren, dass da Spekulanten dies taten, sondern, das ist vielleicht das, was ich jetzt für mich ein bisschen in Anspruch nehmen kann, dadurch, dass ich mich eben von der juristischen Seite damit befasst hatte, was ist eigentlich der Grund, warum können die das eigentlich so machen? Und dann eben darauf kam, dass es die Maipläne gab und dass man einfach die Stadtgestaltung über die Baurechtssetzung beeinflussen kann, so oder so. Und dass, ob ein Hochhaus irgendwo entsteht oder nicht, ist eben nicht nur eine Sache dessen, der es bauen will, sondern auch eine Sache der Stadt, die das entscheidet, indem sie entsprechendes Baurecht schafft. Ohne entsprechendes Baurecht kann in Deutschland jedenfalls kein Hochhaus gebaut werden. Also ging es darum, ein anderes Baurecht zu schaffen, als das, was bis dahin jedenfalls von dem Mai vorgegeben war. Und das war nun sozusagen mein Kapitel, weil ich eben da der Jurist in unserem Kreis war. Und habe deswegen zusammen mit auch extra, aber auf unserem Parteitag eben dann dazu so vortragen können, dass die ganz große Mehrheit für unser Konzept gestimmt hat und die nur eine ganz kleine Minderheit die Meinung des Stadtplanungsamtsleiters folgte, der früher Büroleiter bei Mai gewesen war und nun also von der Stadt engagiert war als Stadtplanungsamtsleiter, um das alles zu realisieren. Und der damalige Oberbürgermeister war auch auf dem Parteitag, aber wir haben uns dann eben durchgesetzt.
Und damit waren die Pläne von Ernst Mai Geschichte.
Ja, es ging eben nun dann darum, klarzumachen, dass eine andere Politik auch möglich ist. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Städtebaulehre war ja sozusagen auf Seiten Mais. Das war ja eigentlich das, was die Universität alles lehrte, was eigentlich sein sollte. Und dass man eine lebendige Stadt auch mit Stadterhaltung haben kann. Das war eben ja, unsere These.
Und, ja. Und das konnten Sie dann gleich demonstrieren, nämlich ab 1973, als Sie Stadtentwicklungsdezernent geworden
sind. So ist
sind.
Das, ja.
Und zwar für 6 Jahre. Und da haben Sie dann gleich sich ins Zeug gelegt. Was ich bemerkenswert finde übrigens, ist, dass Sie gleich verschiedene Ämter für Ihr Dezernat forderten, nämlich neben dem Baudezernat auch das Amt für Verkehrswesen und das Grünflächenamt. War das für Sie eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg?
Ja, dass man ein Stadtentwicklungsdezernat hat und nicht nur ein Bauamt. Das war eigentlich meine Konsequenz aus der Überlegung, dass diese Idee der Architekturtheorie, dass die getrennt in verschiedenen Stadtvierteln und Funktionen zu zerteilende Stadt das Richtige sei, die habe ich eben relativ bald für falsch gehalten. Auch schon vorher und habe gesagt, nein, die richtige Stadtentwicklung kann man, die Leute waren ja inzwischen nach dem Krieg auch oft in Italien gewesen und hatten in Bologna oder wo auch immer diese italienischen Städte erlebt, wo da also alles so wunderschön gemischt und lebendig ist. Und das heißt also, dass die Mischung das Entscheidende ist und dass man eine alte Stadt möglichst in ihren Bauschatz, ihrer Bauoptik erhalten sollte und durch gemischte Funktionen am besten erhalten kann und auch lebendig erhalten kann. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann gefordert, und dann braucht es ein Stadtentwicklungsdezernat, in dem alle die technischen Ämter zusammengefasst sind, die in der Stadtentwicklung tatsächlich etwas tun. Und dass man nicht die Stadtplanung von der Verkehrsplanung und dann noch von der Grünplanung trennen kann, sondern dass das alles in eine Hand gehört und in einen auch programmatischen Zusammenhang gehört. Das war halt die Grundidee, der ich mich da verschrieben habe, die ich auch auf dem Parteitag damals vorgetragen habe und die eben dann dazu geführt hat, dass als wir uns so durchgesetzt hatten, nun dann auch das Stadtentwicklungsdezernat gebildet wurde. Tja, und dann gab es verschiedene Elemente, warum ich dann da schließlich doch auch Dezernent wurde. Ich hatte das ursprünglich gar nicht vorgehabt, aber das ergab sich dann so.
Das fanden Sie ja dann auch richtig.
Ja, ich fand das dann auch richtig und es hat mir unendlich Spaß gemacht. Das war eine sehr kreative und schöne Zeit. Aber im Ausgangspunkt war das gar nicht, es war nicht, ich habe nicht deswegen diese Politik vertreten, um das zu werden, weil ich war ja eigentlich nicht vom Fach, wie man so sagt, und war eigentlich eben Finanzbeamter beim Finanzamt Wiesbaden.
Umso bemerkenswerter, dass Sie dann umgesattelt haben.
Ja.
Heute sind die Ämter, über die wir gerade gesprochen haben, auf verschiedene Dezernate
das
verteilt.
Das halte ich für einen Fehler, nicht? Das ist ganz klar. Also ich bin immer noch ein Anhänger, dass man Stadtentwicklung in einem Amt zusammenfassen, in einem Dezernat zusammenfassen müsste. Und das also auch, wir haben ja jetzt so, dass der Oberbürgermeister der Stadtentwicklungsdezernent ist, aber die Ausführung ist in anderen Dezernaten. Und ich bin der Meinung, dass Denken und Handeln irgendwie zusammengehören sollte. Und dass also der entsprechende Dezernent Jedenfalls war das meine Lesart und so habe ich auch mein Dezernat geführt. Der muss sozusagen natürlich das Programm verinnerlicht haben und verkörpern. Und er muss aber auch sich dann und kann dann am besten auch die Realisierung mit Hilfe der technischen Ämter auch voranbringen und deswegen auch viel schaffen in kurzer Zeit. Das war ja auch wichtig.
Also ein eindeutiges Plädoyer für ein eigenständiges Stadtentwicklungsdezernat mit den beteiligten Ämtern, über die wir gesprochen haben.
Ja.
Verkehr und Grün.
Verkehr und Grün, ja. Planung, Verkehr und Grün.
Planung, Verkehr und Grün, ja.
Ja. Damals, das ist, ich weiß nicht, wie das jetzt da ist, also es gab ein eigenes Vermessungsamt damals, das war dann eben auch in diesem Stadtentwicklungsdezernat. Also praktisch die gesamten technischen Ämter und die geführt und vorangebracht und fokussiert auf ein integriertes Stadtentwicklungskonzept. Das war sozusagen die neue von mir verkörperte Lehre und die auch immerhin dazu geführt hat, dass wir auch in diesen 6 Jahren nicht nur von diesen Grundsätzen viel verwirklicht haben, sondern auch das ganze normale Bauen ist ja wirklich, es ist dort so viel auch Schulen gebaut wie jetzt auch wieder. Das ist okay, was jetzt ist ja nicht alles falsch, was jetzt geschieht. Aber wir waren also auch extrem kreativ im Hochbau und im Tief in all diesen Ämtern.
Also ich habe mich auch gefragt, was muss noch vorhanden sein, um so erfolgreich zu sein? Und denke, was es braucht für den Erfolg, das sind motivierte Mitarbeiter, ein klares Ziel und die Macht, seine Vorstellungen durchzusetzen. Stimmen Sie dem zu?
Das ist sicher so richtig. Aber um motivierte Mitarbeiter zu haben, ist auch eine wesentliche Funktion, glaube ich, und habe ich immer so gesehen, auch in späteren anderen Funktionen, die ich hatte, dass die Spitze auch das Programm, was realisiert werden soll und was diese Mitarbeiter umsetzen sollen, wie eine Art Missionar denen vorgibt, also denen erklärt. Er muss das, also die Mitarbeiter sind dann motiviert, das ist meine Erfahrung, wenn sie das Gefühl haben, an einer tollen Sache mitzuarbeiten. Und man muss also all denen vermitteln, dass die Sache wirklich toll ist, die da nun ansteht. Ja. Und dass also eine solche Stadtentwicklung eben eine Sache ist, wo jeder was mitmachen kann und wo jeder auch sieht, warum er dieses oder jenes tut. Und in diesem Sinne, ich habe also unendlich viele tolle Mitarbeiter kennengelernt in diesen Jahren. Das betrifft auch meine späteren Funktionen bei der OFB oder auch im Ministerium. Also die Leitung muss tatsächlich auch ideologisch vorangehen und muss das also auch so und muss es so erklären, dass die Leute alle auch mit unterschiedlichen Parteibüchern, die die alle irgendwie haben, dass die trotzdem von der Sache jedenfalls auch begeistert sind. Also das ist eine wichtige Funktion, diese Begeisterungsfähigkeit, die so eine kommunale Spitze, aber auch eine Landesspitze, also überhaupt die politischen Spitzen eigentlich haben.
Welche Ziele hatten Sie bei Antritt 1973? Was schwebte Ihnen vor, was Sie erreichen wollten?
Das bezog sich dann wieder auf die Maipläne. Ja, es gab ja dieses Buch, was der Magistrat herausgegeben hatte mit den Maiplänen. Und eigentlich habe ich mich ein bisschen daran orientiert und eigentlich gemeint, wenn wir jetzt das Gegenprogramm überall machen, dann liegen wir schon richtig. Also beispielsweise das Stadtviertel in der Grabenstraße, Wagenmanner Straße, das wird eben nicht abgerissen und zu einem Parkdeck umgebaut, sondern das bleibt. Und das hatte nämlich die Stadt nun schon total aufgekauft, bis auf ein Haus, glaube ich. Und da konnte man also sofort als Hauseigentümer etwas machen. Also die in Einzelnen zu sanieren, die Häuser, das war sofort möglich. Also haben wir vorgegeben, die Grundstücke, die Häuser werden ausgeschrieben nach einem Rezept, wenn man so will, wie im alten Klassizismus, was ich da geschildert habe. Wir sagen, es kann sich um ein Haus bewerben, derjenige, der das erhalten will und es in dieser oder jener Form, die wir vorgegeben haben, renoviert. Und auf diese Weise melden sich nur die, die da auch dann was mit anfangen wollen. Die Form haben wir vorgegeben und dass das dann so eine Struktur wird, wie sie jetzt da auch realisiert ist, haben wir vorgegeben. Und dann wurde im Erbbaurecht zunächst mal, wurden diese Häuser deswegen auch relativ preiswert an die Leute gegeben, damit die das dann auch realisieren konnten und auf diese Weise dieses Stadtviertel dann in relativ kurzer Zeit wieder so aufblühen konnte, wie es ja jetzt wirklich auch inzwischen aufgeblüht ist, aber das ist ja schon länger jetzt so. Also das war einer der Punkte. Der andere Punkt war, für die City Ost einen Bebauungsplan zu machen, der eben ausschließt, dass da Bürohochhäuser entstehen, sondern eben auch natürlich auch die lose bebauten Grundstücke vielleicht auch besser bebaut werden können, aber doch eben nur über bestimmte Höhen, die nicht Hochhaus sind und jedenfalls zu einem wesentlichen Teil als allgemeines Wohngebiet eben muss das der Wohnbereich vorherrschen und nicht der Bürobereich. Und das Dritte war beispielsweise diese Verkehrslösung, die da vom Mai geplant war oder die mit einschließlich des Ausbaus der Adolfsallee zu einem Autobahnzubringer, da kam dann die Idee auf und die haben wir auch realisiert, dass diese Adolfsallee tatsächlich eher in der Mitte ein Park wird. Die war ja damals eine breite Straße und überwiegend Parkplatz. Und sie hatte diese Nebenfahrbahn, sodass man also sehr wohl diese Mittelfahrbahn einfach ja, begrünen konnte, wie wir das ja auch dann realisiert haben. Und das dauerte sogar länger, als man gehofft hatte, weil darunter erst noch die Kanalsanierung sein musste. Wir wollten ja auch dann die Stadt sein, die am Rhein liegt und wir haben auch ein neues Klärwerk dort begonnen, weil wir dann die Stadt sein wollten, die zuerst die biologische Klärung, die es damals erst neu als Stufe gab, in einer Großstadt am Rhein hatten. Und dazu brauchten wir dann wieder entsprechende Zubringerkanäle und so etwas. Die mussten dann wieder durch die Adolfsallee, so dieser Hauptsammler, gezogen werden. Also das musste eben alles aufeinander abgestimmt werden. Und das war eben die Realisierung, die auch trotzdem dazu geführt hat, dass wir eben 1975 dann das erste Adolfsallee-Fest damals machen konnten mit dem ersten Bauabschnitt der begrünten Adolfsallee. Ja, und natürlich haben wir auch uns um das Bergkirchenviertel gekümmert.
Erst nochmal die Fußgängerzone.
Die Fußgängerzone, richtig. Die jetzt fast vergessen, obwohl die eben damals, man muss fairerweise sagen, über eine Fußgängerzone hatte man immer schon geredet und auch beim Plan vom Mai stand eine in den Plänen. Allerdings bestand die nur aus der Langgasse ab Marktstraße. Und die Idee, diese Langgasse, diese ganze Linie, die alte römische Linie, die das ja eigentlich ist, das ist die vom Kranzplatz sich bis zur Rheinstraße im Grunde zieht. Das ist im Grunde der Straßenzug, entlang dem das alte römische Wiesbaden gebaut war. Das zur Fußgängerzone zu machen und möglichst mehrere Gassen rechts und links daneben auch noch, also ein eher flächiges Konzept, das war dann das Neue, was man so will. Und entstanden ist, das war schon der Gedanke. Und dann gab es einmal einen Zeitraum, also zu einem bestimmten Zeitpunkt machte das Staatstheater eine Präsentation auf dem Schlossplatz. Und der damals noch eigentlich ein Parkplatz war und ansonsten eine Durchgangsstraße. Und die Durchgangsstraße sollte auch ausgebaut werden. Und dann saß ich, weiß ich noch, wie der Achim Exner und ich auf der Treppe vom Schloss saßen und dazugeguckt haben, wie die da auf einem vorgebauten Bühne, also einem Aufbau, da so Vorführungen machten. Und dann kamen wir auf die Idee, und der Schlossplatz wird auch Fußgängerzone. Und so ist das entstanden. Und das haben wir dann, als ich zum Dezernenten dann gekürt war, in der ersten Rücksprache, die ich mit dem Leiter des Amtes für Verkehrswesen hatte, der ja auch den Tiefbau dann organisieren musste, der hieß Schaf, ein sehr qualifizierter Ingenieur, den ich auch persönlich ganz gut gemocht habe, der aber natürlich eigentlich auf einer ganz anderen Linie war, der ja diese großen autogerechten Geschichten eigentlich geplant hatte. Also dem habe ich gesagt, Sie stellen sich einfach jetzt vor, es wird auf dem Schlossplatz Gold gefunden und Sie können da nicht mehr, können da kann ja Auto mehr durchfahren. Wie regeln Sie dann den Verkehr? Und da hat er gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann ich sage Ihnen das in 14 Tagen und dann haben wir uns da wieder verabredet und da hat er diese Verkehrszellenlösung, die wir ja auch dann realisiert haben, wo die Zufahrt praktisch zum Schlossplatz eben von der Burgstraße herkommt und von der Straße an den Quellen. Das hat er dann da vorgeführt, da habe ich gesagt, das machen wir jetzt. Und dann haben wir als nächstes festgesetzt, wann die Einweihung des Schlossplatzes sein würde, nach dem Umbau zu einer Fußgängerzone. Und das hat alles funktioniert.
Und alle diese Planung, alles das, was Sie jetzt erzählt haben, das ging so seinen Gang, so nach Planungsschritten, ein Schritt nach dem anderen, ohne große Probleme? Oder gab es da Tücken und Überraschungen, unliebsame Überraschungen oder so, was ist da passiert? Also wie muss man sich diese Zeit vorstellen?
Naja, also im Großen und Ganzen lief das schon so. Wir haben ja dann als Arbeitsprinzip eingeführt, was damals auch so noch nicht war, was sich aber eben aus diesem Stadtentwicklungsdezernatsgedanken ergab, dass wir für jedes dieser Projekte, also zum Beispiel Adolfsallee oder aber auch Schlossplatz, einen bestimmten Mitarbeiter tatsächlich für zuständig gemacht haben. Das war jetzt der Projektleiter. Wir haben alles dies in Projekte gegliedert und gesagt, du bist der Projektleiter und du berichtest mir, wenn irgendwas nicht klappt und wenn irgendwo in den Zuarbeiten oder irgendwo was nicht funktioniert oder so. Und dann so. Und das war eigentlich unser Arbeitsschema. Und wir haben einmal in der Woche alle immer versammelt und uns über jeden Geschichte dann berichten lassen, wie der Stand war. Und wirkliche große Sachen, wo es nicht geklappt hat, das kann ich mich eigentlich wirklich kaum erinnern. Ja. Eben bei der Adolfsallee war dann, wir hatten ein Entwässerungsamt damals, der Herr Jesse war das, und der kam dann, meldete sich, das können wir nicht machen, weil da müssen erst diese Kanäle durchgelegt werden. Ja gut, dann war das eben klar, die müssen dann damit einbezogen werden und dann muss eben alles darauf abgestimmt werden, dass die aber so auch einbezogen werden in die Bauabschnitte, dass jedenfalls ein erster sichtbarer Bauabschnitt, das war der vor der Adolfsallee 15, wo jetzt dieser Brunnen ist, den wir auch damals ja haben gießen lassen sozusagen von einem Brunnenbauer aus Limburg, der Herr Winter, weiß ich noch. Also das klar war, es musste alsbald möglich sein, dass die Bürger auch anfassen konnten, wie sich wirklich was ändert. Und da gehört das in der Adolfsallee, dieser Brunnen und der Abschnitt der Grünfläche dazu. Und für die restlichen Grün ergibt sich das dann im Lauf weiterer Jahre. Und so haben wir eigentlich durchgeplant. Und deswegen hatten wir einen Steinbach war also beispielsweise zuständig für die Idee Palasthotel. Ja? Wir hatten ja das leere Palasthotel. Was macht man damit? Und ich habe das vorhin gesagt, also die Idee, das einfach zum Wohnhaus umzubauen und die und zu einem Wohnhaus für den Kleinen, einen gut bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, also im sozialen Wohnungsbau, das einfach zu realisieren, weil sonst es zu teuer wird und du nur durch Großkopferten da wohnen lassen kannst. Dafür war er dann der zuständige Projektleiter.
Und das Bergkirchenviertel musste saniert werden.
Ja.
Das war zu großen Teilen baufällig oder
ja, baufällig kann man nicht sagen, aber ja gut, es gab also eine ganze Reihe Häuser, die in der Tat baufällig waren oder jedenfalls sehr schlecht im Bauzustand waren. Aber gut, zwei Drittel waren es vielleicht nicht, aber in vielen waren eben die Klos auf, die Wohnungen hatten keine Toiletten und keine Gebäder.
Ja, ja. Oder halbe Treppe.
Oder auf der halben Treppe, ja. So diese berühmten Geschichten, ja. Die es damals so gab. Und dass das kein modernes Wohnen war. Wir wollten ja nicht, wir haben uns ja selbst nicht verstanden als Leute, die nun das 19. Jahrhundert wiederherstellen wollten in seinen technischen Unzulänglichkeiten. So, es ging ja darum, ein solches Stadtviertel, das ja tatsächlich deswegen diesen Zustand hatte und eben diese vielen Wohnungen ohne vernünftige Infrastruktur hatten, weil es eben ein Viertel war, ja, der sehr kleinen Leute. Und wir wollten aber die Struktur nicht grundsätzlich ändern, sondern nur die Wohnungen modernisieren. Und dafür waren dann diese Sanierungsgebietsvorschriften, die damals ja bundesweit galten, ideal. Man konnte mit denen ja, hat ja auch in vielen anderen Städten ganze Stadtviertel abgerissen, indem man eben dann sozusagen die alten Viertel mehr oder weniger enteignet hatte und das abgerissen hat. Und man konnte auch damit einzelne Häuser modernisieren mit denselben Vorschriften und den da zur Verfügung stehenden Bundesmitteln. Um die ging es ja auch immer. Es ging ja immer, Wiesbaden war ja nicht sehr reich, es ging immer auch darum, also irgendwie Bundesmittel zu akquirieren unter den verschiedensten Gesichtspunkten. Der Bund hat einen nicht unerheblichen Teil des Palasthotels bezahlt, der damaligen Sanierung. Und er hat natürlich eben auch in großem Umfang die sogenannten unrentierlichen Kosten im Sanierungsgebiet bezahlt.
Und insgesamt war das ein erfolgreiches Projekt, die Rettung des Bergkirchenviertels.
Ja, würde ich sagen, ja. Das hat eigentlich auch die Form, jetzt muss man ja auch mal, es sind ja so viele Dinge, die dann immer zu sehen sind. Also wir waren ja auch von unserem Anspruch her der Meinung, es muss das auch so sein, dass die Leute, die dort wohnen, das positiv finden. Und die waren ja sehr verschreckt dadurch, dass die Stadt ja gedroht hatte, sie reißt alles ab und sie müssen verschwinden. Also man muss ja wieder Vertrauen schaffen. Also haben wir nicht nur diesen Sanierungsbeirat geschaffen, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber der jedenfalls ewig dort war, sondern wir haben eine Begehungskommission für die einzelnen Blöcke des Bergkirchenviertels geschaffen, bestehend aus den Fachleuten der Stadt, also Technikern, die schauen, was muss an so einem Haus geschehen, und gewählten Vertretern jeweils aus dem Block Bevölkerung, Leute, die also mitgingen und sozusagen dafür sorgten, dass das durchaus auch gesehen wurde, dass wir nichts Böses machen wollen und nicht nur abreißen wollen, sondern dass wir wirklich nur eine vernünftige Abwägung machen und nur die Sachen beseitigen, die auch wirklich nicht mehr haltbar sind. Und auf diese Weise gab es dann auch ein bestimmtes Grundvertrauen in das, was wir getan haben. Und das war eben auch wichtig, dass die Leute immer sehen, dass das, was die Stadtführung macht, auch ja, ihren Grundinteressen entspricht und nicht irgendetwas ist, was man da aufpfropft.
1979, Ihr Vertrag ging bis dahin, der wurde dann nicht verlängert, da waren Sie zu rebellisch.
Ja, ich war immer die rote, ganz klar, die rote Socke und bin auch stolz drauf. Ich habe da immer noch hingehört und ich gehöre ja auch heute noch inhaltlich eher zu dieser Seite.
Hatten Sie 1979 das Gefühl, das Bewusstsein, Ihre Arbeit ist getan, die Sie sich vorgenommen hatten?
Nein, ich wäre gerne geblieben, das ist gar keine Frage.
Also, was hätten Sie dann machen wollen?
Ja, in diesem Sinne natürlich irgendwie
den Rest.
Weiter Stadtentwicklung, ganz klar, ja. Also das kann ich jetzt nicht beschreiben, weil ich war ja nicht mehr da.
Nein,
aber grundsätzlich.
Sie hätten gern weitergemacht.
Ich hätte gern weitergemacht, ja, schon.
Aber das ging ja nun nicht aus diesen Gründen, die wir gerade besprochen haben. Hatten Sie dennoch das Gefühl, ich habe getan, was ich konnte und das ist gut gelaufen, ich bin zufrieden?
Das Gefühl hatte ich. Und dann, ich will auch ehrlicherweise sagen, dass ich natürlich dann auch gedacht habe, naja, wenn die mich jetzt nicht mehr wollen, ich kann meine Familie auch anders ernähren. Ich war ja dann damals auch verheiratet und wir hatten ja dann auch schon unsere ersten Kinder. Und dann gab es eben diese Möglichkeit in Berlin, die Bauausstellung Berlin, ja, da Manager zu sein. Das hat mich schon gereizt, da habe ich mich beworben, da bin ich ja auch dann eben akzeptiert worden. Und als ich dann schon nach einem Jahr wieder weg bin, waren die sehr sauer, muss ich sagen. Weg bin ich, weil dann eben der Ruf kam von der Landesregierung, ob ich nicht Staatssekretär in Hessen werden wollen würde. Und das wollte ich gerne, weil das entsprach ja auch viel mehr noch meinem Grundverständnis, dass ich eben im öffentlichen Bereich tätig sein wollte. Ja, und so hat sich dann das weiterentwickelt. Ich war ja mehrere Jahre dann Staatssekretär und irgendwann wurde ich dann auch Minister und zur OFB bin ich letztlich auch auf ähnlichem Wege gekommen. Also ich hatte immer die Möglichkeit, meine Möglichkeiten beruflich einzusetzen und ich kann für mich auch durchaus sagen, ich habe mich eigentlich in allen Berufsfeldern, auf denen ich da war und Funktionen, es hat mir immer irgendwie viel Freude gemacht, kann ich nicht anders sagen.
So, an dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Punkt. Das war der erste Teil des Gesprächs, das wir führen, das sich mit der Vergangenheit beschäftigt hat, mit den vergangenen Jahren, mit dem letzten Jahrhundert und den 60er, 70er Jahren. Der zweite Teil wird folgen. Also das war's zunächst mal für heute. Herr Jordan, haben Sie recht herzlichen Dank für diese vielen Einsichten, die wir durch Sie gewinnen durften. Das war alles und ist in Zukunft auch noch für alle Hörer und für mich auch sehr nützlich. Vielen Dank.
Ja, ich habe mich zu bedanken für die Möglichkeit, hier so breit erzählen zu dürfen.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und hier noch ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Herr Jordan, Ihre Lesung im Rahmen des Lesefests Wiesbaden liest war ein solcher Erfolg, dass es eine zweite Auflage gibt, und zwar am Dienstag, dem 11. November im Literaturhaus, moderiert von Jutta Leimbert von der Buchhandlung Vaternam, die vor kurzem ihr 90-Jähriges gefeiert hat. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Sendung hören, dann denken Sie bitte dran, wenn Sie das Literaturhaus betreten, um Herrn Jordan zu lauschen, dass dieses Literaturhaus auch abgerissen werden sollte nach den Plänen von Ernst May, aber dass Jörg Jordan mit anderen zusammen die Villa Clementine gerettet hat. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik, und zwar einem Lieblingstitel von Jörg Jordan in Erinnerung an unsere erste Blaue Stunde vom Dezember 2011, Franz Josef Degenhardt und Spiel nicht mit den Schmuddelkindern.